14. Folge Neon Genesis Eva, Koso spielt Shogi. Hallo, hier ist Track 26, ich bin Mario und das war ein kleines Evangelion Track 26 Haiku für euch. Was ein Haiku ist, wisst ihr bestimmt. Koso ist übrigens der Vorname von Fuyutsuki und was Shogi ist, erzähle ich euch später noch. Aber ich dachte, wäre ganz angemessen. Hi Christiane, bist du auch da?
Ich bin da, hallo Mario.
Wir sind heute bei Folge 14, Weaving a Story oder Seere Tamashi no Za, also Seele und dann der Thron der Seele, was so ein bisschen holprig ist, weil Seele zum einen das deutsche Wort natürlich hier gemeint ist und die Geheimorganisation, die hier endlich mal aufkreuzt, von der wir schon die ganze Zeit so viel reden. Und heute machen wir alles etwas anders, denn die Episode, wie schon angekündigt, ist strukturell ja auch ein bisschen strange. Und damit wir ein bisschen was zu erzählen haben, haben wir so ein paar Sonderthemen für euch und so ein bisschen zurückblickend was. Und wenn ihr die Folge schon gesehen habt, werdet ihr wissen, dass die auch so ein bisschen besonders ist, nicht wahr?
Ja, allerdings. Die ist ziemlich zweigeteilt. Und ich kann ja schon mal ganz kurz anteasern. Ich habe mich jetzt gerade vor der Aufzeichnung hier nochmal mit diesen ganzen Anspielungen aus der zweiten Hälfte beschäftigt, die ja wirklich komplexe und überhaupt nicht intuitiv verständliche Sachverhalte betreffen. Und da habe ich mich mal wieder so drin verloren, dass mir der Kopf geraucht hat. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen entspannter und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt am Ende.
Diese Folge werden wir es auch das erste Mal so machen, dass wir ganz am Ende einen kleinen Spoiler-Teil machen, weil der poetische Teil der zweiten Hälfte dieser Folge, der steht in einem ganz bestimmten Kontext, den wir natürlich auch wie alles andere aufschieben könnten, aber wir wollten schon ganz gerne mal dringend darüber reden, wie das hier alles zu verstehen ist im Kontext. Deswegen für alle, denen es egal ist oder die das alles schon wissen, worauf sich das bezieht, haben wir dann später noch einen kleinen Zusatz und der Rest wartet einfach, bis wir das alles nochmal erwähnen, sobald das Ganze offiziell ausgesprochen wird in der Sendung. Ja, die Folge lief zum ersten Mal am 3. Januar 1996. Wir haben das neue Jahr erreicht auf TV Tokyo. Das Drehbuch schrieb Hideaki Anno und Regie führten hier zwei Personen, und zwar der Masahiko Otsuka, der diese und auch die zweite Weaving a Story geschrieben hat. Das ist die 20. Episode. Und ein gewisser Ken Ando. Ein Opening Fact habe ich diesmal auch, aber der kommt in den Spoiler-Teil.
Okay.
Wie gesagt, eigentlich war ich ja auch durch mit Opening Facts, aber das ist noch eine ganz nette Sache eigentlich. Ja, die ganze erste Hälfte der Episode ist im Grunde ein Recap mit einer Zusammenfassung der Sachverhalte bisher. Zumindest der Sachverhalte, wie sie im offiziellen Bericht stehen, dessen, was bisher mit den Engeln vor sich gefallen ist. Wir fangen an mit dem dritten Engel und hören ein bisschen was aus Misatos Bericht. Und ein bisschen was aus Tojis persönlichen Aufzeichnungen. Könnten auch Interviews sein, aber im Drehbuch zur Episode steht, dass diese ganzen Einschübe mit Bemerkungen der Charaktere, dass das aus persönlichen Aufzeichnungen und Tagebüchern ist. Und im Fall von Misato wahrscheinlich aus ihrem offiziellen Bericht für NERV.
Ist das nicht auch so, dass wir hier zum ersten Mal in der Serie die Namen der Engel auch sehen, also lesen könnten, wenn wir es könnten.
Richtig. Damals waren die auf den alten DVDs auch noch anders transkribiert, weil wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen stille Post, ne, mit dieser Silbenschrift, wo man das dann ins Japanische rüber macht und wenn man dann nicht weiß, was das ursprünglich war und das zurückübersetzt, dann kommen da ganz andere Sachen aus. Deswegen in den alten Untertiteln standen so ganz andere Namen mit noch ganz anderen Buchstabenkombinationen. Und heutzutage, keine Ahnung, schlägt man das natürlich nach, während man guckt und weiß man, was das alles für Engel sind. Ja. Damals musste man noch auf diese Folge warten und hat es sich dann rausgeschrieben als guter Fan, ne? Also so Prä-Internet-Zugang und all sowas. Es ist aber auch mit das erste Mal, dass wir hier einen exzessiven Gebrauch haben, nicht nur von Annos Lieblingsuntertiteln und Beititeln und Übertiteln von allen möglichen Gerätschaften, sondern dass wir hier die ganzen Onscreen-Schriften haben. Den schwarzen Hintergrund mit diesen fetten, die wir erwähnt hatten, ne? In dieser fetten, wiedererkennbaren Schrift in diesem berühmten Evangelion-Font, der ganz am Ende der Serie ja auch noch sehr viel kunstvoller zum Einsatz kommt als hier nur in dieser Berichtform und der auch ursprünglich in dieser Folge noch eine andere Funktion haben sollte, der noch schon viel näher dran wäre an dieser Ende der Serie Art und Weise. Dazu habe ich nachher noch ein Interview von Hideaki Anno selbst. Ja, und das Ganze ja strickt hier die Art und Weise wieder, wie die Serie bisher verlaufen ist, nämlich Engel kommt, Engel wird vernichtet. Es wird erzählt, wie der Evangelion eingesetzt wurde oder die Evangelion-Einheiten, um den Engel zu vernichten, welche Strategien verwendet wurden und wie das dann vonstatten ging, ohne den ganzen zwischenmenschlichen Ballast, der das Salz in der Suppe war. Das Ganze mit den Kids, das Ganze mit dem Pläne-Schmieden im Hintergrund, das Ganze mit den menschlichen Machenschaften bei Nerv. Nur die reinsten Fakten von Engel kommt, Engel macht dies, Evangelion haut ihn einen auf den Deckel und Mission ist erfüllt. Ja, dritter Engel war, wie gesagt, das Muskelpaket aus den Folgen 1 und 2. Der vierte Engel war das Penismonster. Da gibt es dann einen kleinen Interview-Schnipsel oder Kommentarschnipsel von, was ich glaube, Hikari sein müsste.
Glaube ich auch, ja. Die Klassensprecherin.
Die Klassensprecherin, genau. Der fünfte Engel ist dann Ramiel.
Mein Lieblingsengel. Und weißt du, was ich cool finde? Dass wir in dieser Folge tatsächlich noch ein bisschen was Neues über ihn erfahren. Und zwar ist es ja so, dass dieser Teil der Folge wieder sehr dokumentarisch ist, wie wir das ja vorher auch schon mal in einer Folge hatten. Und das heißt, es wird überhaupt keine Musik benutzt.
Mhm.
Wir sehen also diese heroischen Szenen auch mal komplett ohne Musik und wie sich das wohl angehört hat, wäre man direkt dabei gewesen.
Und total sachlich, ohne irgendwelchen theatralischen Flair.
Genau. Und wenn wir dann Ramiel anfliegen sehen, ist aber trotzdem dieser Chor da. Also du hast es wahrscheinlich im Ohr, dieser hohe Chor, der diese eine Note quasi singt. Und da es ja keine Musik gibt, muss dieser Chor also zu ihm selber gehören.
Aber ist das nicht ein Theremin eher?
Mag auch sein. Für mich hat sich das immer sehr choral angehört. Auf jeden Fall muss er dieses Geräusch selbst erzeugen und das, finde ich, macht ihn irgendwie noch cooler.
Ja, das ist das Geräusch, was er beim Schweben macht, wenn er sein Antigravitationsfeld erzeugt oder so. Kannst du dir als Headcanon so machen.
Ja, das mag sein.
Ja, Kensuke als Spezialist für alles, was mit Nerv und Eva zu tun hat, so zumindest auf der Fan-Ebene, hat hier auch einen ganz guten Einblick, was es mit dem Yashima-Plan und Ayanami und Shinji auf sich hatte, dass Ayanami Shinji wohl beschützt hat.
Moment. Also bevor du zum sechsten Engel kommst, muss man das, was Kensuke da sagt, aber noch ein bisschen näher betrachten, weil ich finde, der zeigt da nicht nur, dass er sich mit dieser Operation gut auskennt und da offenbar so ein bisschen Einblick hat, sondern dass der halt auch eine ziemlich gute Menschenkenntnis hat. Denn er sagt ja, Ayanami scheint ihre Existenz für sehr flüchtig zu halten. Wir wissen natürlich, was sich dahinter verbirgt, aber dass er das auch schon mitbekommen hat, dass sie offenbar ja nicht sehr am Leben hängt und ja, er sagt ja hier etwas anderes als Pessimismus hat die im Griff, dass es also nicht irgendwie so ist, dass sie depressiv wäre oder melancholisch oder was auch immer, sondern dass da irgendwas anderes dahinter steht.
Das haben wir ja aber schon während der Folgen mit Toji und Ken erwähnt, dass Kensuke die ganze Zeit so die emotional labor von Toji übernimmt, weil ja. Er das alles richtig gut durchschaut.
Genau.
Beim sechsten Engel wird es dann so ein bisschen interessant, weil der sechste war ja derjenige, der nicht Tokyo 3 angegriffen hat, sondern die Flotte, mit der Evangelion 2 geliefert worden ist, von dem wir dann ja später spekulieren können, dass es nicht der Eva ist, der den Engel angelockt hat, sondern was da noch extra transportiert wurde, nämlich der Adam-Embryo, den Kaji dann etwas unheroisch per Helikopter zu Gendo Ikari abliefert. Und hier hören wir dann so einen kleinen Bericht oder eine kleine Beschwerde im Hintergrund von Kiel Lorenz, dem Seele- und Ratsvorsitzenden. Und zwar, dass es von dem Szenario abwich, dieser Engel, dass das nicht so geplant war oder nicht so vorhergesagt war. Und Ikari lenkt dann ein und sagt, ja, schon, aber es ist alles im Rahmen der Abweichung und das lässt sich leicht korrigieren. Und was das nicht wieder kostet auch. Aber das ist es alles wert. Ja, und diese Vorhersagung und das Szenario haben wir schon in der Vorschau zur letzten oder zu dieser Folge, in der letzten Folge gehört, haben mit den Schriftrollen vom Toten Meer zu tun, die hier als eine Art Prophezeiung und Vorhersagung und als eine Art Szenario-Bauplan funktionieren. Wir haben diese ganzen mythischen Elemente oder diese ganzen wichtigen Plot-Elemente und wir haben dazu eine Gebrauchsanleitung und eines dieser Elemente kommt in dieser Episode auch nochmal vor. Da kommen wir später zu. Die Engel 7, 8, 9 und 10 werden dann ziemlich sang- und klanglos abgehandelt. Es ist sehr monoton, sehr matter of fact, sehr Engel. Das ist passiert. Vernichtet. Genau dieses Einlullen, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Interessant wird es dann allerdings nochmal beim 11. Engel, der ja unter den Teppich gekehrt wurde. Denn wie sie ja schon versucht haben, das anzudeuten, als der kleine Mikroorganismus-Engel den Magi-Computer gehackt hat, haben sie ja gleich versucht, die Existenz davon hinten durchfallen zu lassen. Und dann sehen wir hier ein Sondermeeting vom Human Instrumentality Project Komitee. Das ist übrigens das, was hier zusätzlich noch auf dem Bildschirm steht, was nicht übersetzt wurde.
Ah, okay, ich habe mich nämlich schon gefragt, was das war. Gut.
Ja, hier ist Gendo vor dem Rat wieder, leugnet die Infiltrierung. Ihm wird dann gedroht so, Sie wissen schon, Ikari, Lügen, Falschaussage vor dem Rat, es wird mit dem Tod bestraft, womit wir auch so ein bisschen erinnert werden. Wow, wir sind hier ja wirklich in einer totalen Dystopie, die ein bisschen anders funktioniert. Wobei vielleicht die damit nicht andeuten wollen, dass der Rat von offizieller Seite ihn zum Tode verurteilen würde, sondern vielleicht eher die Geheimorganisation Seele. Weil die sind ja so ein bisschen illuminatenmäßig unterwegs und haben, glaube ich, so ein bisschen neue weltordnungsmäßig ihre Mittel.
Ja, definitiv, stimme ich dir zu.
Ja, Gendo ist dann ziemlich frech und sagt, ja, checken Sie doch ruhig die Aufzeichnung von Magi. Wir haben hier alles im Reinen. Was mich denken lässt, dass das wieder ein Anzeichen dafür ist, dass Rizko ganz schön in seine Machenschaften eingewickelt ist, weil sie ja quasi das alles verschleiern müsste mit. Mhm. Und hier hören wir dann auch zum ersten Mal, dass es zwei verschiedene Szenarien gibt, die zwar beide im Schatten im Hintergrund der Nervoperation laufen, die aber voneinander abweichen offenbar, denn es gibt offensichtlich das Szenario, das Seele sich vorstellt nach den Schriftrollen vom Toten Meer und nach dem, was die vorhaben, und das von Gendo höchstpersönlich. Ja, und damit wären wir dann auch schon durch die erste Hälfte der Folge durch. Möchtest du einen deiner Programmpunkte vielleicht erstmal abhandeln, bevor wir zur zweiten kommen?
Ja, kann ich gerne machen. Wir haben uns ja überlegt, was wir in dieser Folge sonst noch so besprechen könnten, da ja diese erste Hälfte ja wirklich nur Recap ist und ganz, ganz wenige neue Informationen hinzukommen, die wir auch nicht so richtig ausführen können an dieser Stelle. Deswegen dachte ich, sag ich doch mal was zur Musik in Evangelion, weil ich habe in den letzten Tagen wirklich exzessiv die ganzen Soundtracks gehört. Ich habe von dir auch eine Rüge bekommen, dass man das ja eigentlich gar nicht macht. Und ich dachte mir so, nö, in diesem Haushalt kann man ruhig mal den End of Evangelion Soundtrack beim Einkaufen hören. Das ist völlig in Ordnung.
Es ging auch speziell um einen Song, der in einem ganz bestimmten Kontext läuft und den ich nicht unbedingt als Unterhaltungsmusik im Hintergrund laufen haben möchte. Aber okay.
Doch, ich kann das ganz gut. Und deswegen habe ich ein bisschen was zur Musik rausgesucht. Es gibt dazu auch eine Masterarbeit, die auch frei verfügbar ist im Internet, die wir auch verlinken in den Shownotes, die wirklich sehr, sehr hilfreich ist und sehr viel, wie sagt man, Insight bringt. Aber ein bisschen zum Komponisten zuerst. Das ist der Shiro Sagisu. Der wurde am 29. August 1957 in Setagaya geboren. Das ist ein Bezirk Tokios. Und der hat tatsächlich schon in den späten 70er Jahren angefangen, als Musiker und Komponist tätig zu sein. Das heißt, der hat eine Karriere, die über 40 Jahre umfasst. Und er hat sich einen Namen gemacht als Komponist von Anime-Scores, neben Evangelion zum Beispiel auch für Nadia, Secret of Blue Water und Bleach und auch für den Score von Shin Godzilla. Das heißt, diejenigen, die uns zuhören, die merken, okay, da ist ja auch der Anno dahinter gewesen oder beteiligt gewesen. Und deswegen ist das auch nicht verwunderlich, dass die enge Weggefährten und Freunde sind.
Das eine Stück, was zum Kampf bei Shin Godzilla läuft, klingt auch genauso wie das Battle-Theme von Evangelion. Also so ähnlich, dass es fast kein anderes Stück ist, glaube ich.
Okay, das werde ich dann bei Gelegenheit noch überprüfen.
Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt.
Das kann sein. Wenn dich jemand fragen würde, der Evangelion nicht kennt, wie sich die Filmmusik so anhört, was würdest du da sagen?
Riesenroboter-Cheesy-Musik zum einen, Superman-Soundtrack und Orchestral-Kirchenmusik.
Okay.
Aber ganz viel Cheese vor allen Dingen.
Okay, so hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt. Also ich hätte gesagt, das sind zum einen das, was du als cheesy wahrscheinlich bezeichnen würdest, sehr bombastische orchestrale Arrangements in den Action-Szenen und in den Szenen, die so ein bisschen mehr Character-driven sind, da sind die Kompositionen dann irgendwie ein bisschen minimalistischer, zum Beispiel nur mit einem Solo-Piano oder mit Flöten oder Streichern. Und dann haben wir auch noch so alltagsnahe Situationen, die eher so entspannt sind, wo das dann so in Richtung Easy-Listening geht. Und in Szenen, in denen es wirklich nur noch um die Psyche der Charaktere geht, was wir dann eher zum Ende der Serie hören, wird die Musik zunehmend unkonventioneller und manchmal auch noch sehr stark choral. In dieser Masterarbeit, die ich da gefunden habe, hat sie auch einige interessante Analysen durchgeführt. Ich stehe ja auf Daten und Statistiken und deswegen habe ich da ein bisschen was rausgesucht. Was glaubst du denn, was die Episode mit der wenigsten Musik ist? Hast du da eine Ahnung?
Die 4.
Ja, korrekt. Da gibt es nämlich nur in 14% der Laufzeit Musik und Direkt danach folgt die heute besprochene Folge 14 mit 17%. Hast du denn auch eine Ahnung, was die Folge ist mit der meisten Musik?
Ja, das müsste die 25 sein, glaube ich.
Ja, fast die 26.
Ja,
die 25
okay.
hat auch sehr viel, aber in 26 sind sogar 90% der Laufzeit mit Musik unterlegt.
Okay, weil in der 26 gibt es ja eine Szene gegen Ende, wo, glaube ich, eher Dialog ist. Aber die beiden Folgen, die müssen natürlich viel Musik haben, weil sie alle, weil es so ein bisschen unwirklich alles ist. Und ja.
Ja. Es gibt drei Instrumente, die Sakisu als seine heiligen Schätze bezeichnet, nämlich Gitarre, Klavier und Streicher. Die setzt er oft in Kombination ein, weil er irgendwie gemerkt hat, dass das funktioniert für ihn ganz gut. Und was, glaube ich, auch noch auffällt, wenn man so die Serie im Verlauf betrachtet, dass die Themes, die etabliert werden, oft in abgewandelter oder erweiterter Version nochmal neu arrangiert werden. Und das Besondere ist, dass die dann aber auf den Soundtracks neue Titel haben. Also das ist selten so, dass irgendwie gesagt wird, das hier ist Battle Theme Version 1 und das andere ist Version 2, sondern oft gibt es da irgendwie nochmal ganz neue Titel. Zum Beispiel gibt es den Titel Three of Me, One of Someone Else und das ist eine langsamere Solo-Piano-Version des Rizko-Themes, den wir dann später in der Serie nochmal hören.
Mit am besten finde ich ja auch die Szenen, die allerdings jetzt in der zweiten Hälfte der Serie erst kommen, wo es instrumentale Versionen auch von Fly Me to the Moon und von dem Opening-Song gibt.
Ja.
Das sind mit die besten Stellen der ganzen Serie, würde ich sagen. Was, glaube ich, aber auch ein Problem wird in der Netflix-Version, weil ich glaube, da sind dann die Fly Me to the Moon-Stellen mute. Und da denke ich an eine ganz bestimmte traurige Szene, wo oder zwei eigentlich, wo das ein Problem wird.
Okay, okay. Das ist mir jetzt beim Rewatch nicht aufgefallen, aber das, da werden wir jetzt noch zu kommen. Die Musik, die ist in der Serie aber nicht nur Untermalung, also so Hintergrundmusik, sondern auch diegetisch. Das heißt, Charaktere hören diese Musik auch in der Serie. Hast du da Beispiele dafür, die dir in den Kopf kommen?
Shinjis Tracks hören wir ja immer nur so ein bisschen gemutet, aber wir haben zum Beispiel die Szene in Folge 4 wieder, wenn Shinji und Misato sich am Bahnhof gegenüberstehen, die Minute lang im Standbild. Dann haben wir die diegetische Musik aus den Lautsprechern vom Bahnhof mit dem Song.
Genau, das ist mir jetzt zum Beispiel auch eingefallen.
Für Leute, die es noch nicht gehört haben, diegetische Musik ist Musik, die im Universum des Films mitläuft und von den Charakteren auch gehört werden kann. Und undiegetic oder undiegetisch auf Deutsch ist Musik, die für uns nur im Soundtrack existiert.
Genau. Es gibt auch Charaktere, die in der Serie Instrumente spielen oder singen und dadurch bonden. Aber da kommen wir dann auch später noch dazu. Also das wären auch nochmal Beispiele für diegetische Musik.
Interessant ist es aber auch, wo wir heute bei einer Recap-Folge auch sind, den Recap-Film Death and Rebirth, der hat ja so ein Framing-Device, wo die ganzen Kids alle für so eine Probe mit ihren Instrumenten reinkommen. Wo man sich auch fragen kann, okay, ist das eine echte Szene oder nicht? Und wo dann so die Frage nach der Diegese mit der Musik so ein bisschen fraglich ist auch, ne?
Ja.
Weil es sind ja auch dann Leute dabei, die auf einmal Instrumente spielen, von denen wir das noch nie gehört haben.
Ja, richtig.
Dass sie das können.
In der Masterarbeit von Heike Hoffer ist sie übrigens aus dem Jahr 2012, analysiert sie so den Soundtrack als Gesamtes und stellt eine These auf, die ich ziemlich plausibel finde, die sie dann auch mit Evidenz belegt. Und die These von ihr ist, dass die Musik in Evangelion Shinjis Blick auf die Welt reflektiert und insbesondere seine Ansichten über Menschen und über die Gefühle zu anderen Menschen, mit denen er interagiert. Ein Beispiel dafür ist das Misato-Theme, das kennen wir ja, was gespielt wird in den Szenen, die bei ihr zu Hause stattfinden. In der einen Folge, wo wir das dreimal hintereinander hatten in verschiedenen Versionen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, aber da hören wir es ja zum Beispiel.
Das, wo wir die Frühstücksszene dreimal haben, ja.
Genau, genau, das meine ich. Genau, und dieser Theme, der ist halt sehr fröhlich und auch unbeschwert und optimistisch und so ein bisschen assoziiert mit Alltäglichkeit. Leitinstrument ist hier eine Flöte. Und das beschreibt sozusagen oder repräsentiert eben Shinjis Blick auf Misato, mit der er ja auch eine gewisse alltägliche Intimität verbindet, könnte man das so sagen. Und sie ist ja auf jeden Fall jemand, der eine sehr optimistische Fassade auf jeden Fall lange aufrechterhält. Und wenn wir dahingegen den Ray-Theme hören in der ersten Variante, dann hat der was sehr Kühles, so ein bisschen was Misstrauisches auch, fast schon feindselig, finde ich immer. Und ein bisschen mysteriös, was natürlich auch seine Beziehung zu ihr zumindest am Anfang gut repräsentiert. Und der Asuka-Theme, den wir ja auch mal kommentiert hatten, der ja so country-mäßig klingt, der ist halt auch sehr optimistisch und so und fröhlich, aber halt auch fremd, weil Asuka halt was Fremdartiges ist, weil die aus einem anderen Land kommt. Und interessant ist aber nicht nur, welche Musik gespielt wird, wenn bestimmte Personen oder Sachverhalte thematisiert werden, sondern auch die Abwesenheit von Musik. Wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, okay, hier ist eine Folge, wo wir nicht so viel Musik haben, aber es gibt auch Charaktere in Evangelion, die keinen eigenen Theme haben. Hast du da eine Ahnung, worauf ich hinaus möchte?
Naja, Gendo hat kein Theme. Hat Shinji selbst ein Theme? Nee, ne?
Doch, er hat eins.
Okay.
Das wird aber nur einmal, glaube ich, in der Serie gespielt. Ich glaube auch in der ersten oder zweiten Folge, wo er so den inneren Konflikt hat und sich fragt, soll ich jetzt einsteigen oder nicht?
Mhm.
Im Grunde kann man das so zusammenfassen, kein Mann hat ein Theme. Also vor allem Gendo, Fuyutsuki und auch Seele, also Nerv hat ein eigenes Theme, aber Seele nicht. Und sozusagen diese ganzen mächtigen, autoritären Männer, aber eben auch so Leute wie Toji, Kensuke, Kachi, die haben alle keine eigenen Themes. Und sie interpretiert das hier in ihrer Arbeit so, dass Shinji eben zu diesen Personen, insbesondere natürlich Gendo, Fuyutsuki und Seele, keine persönliche Beziehung aufbauen kann, weil mit Fuyutsuki interagiert er ja im Grunde sowieso nie und mit seinem Vater zwar schon, aber die Szenen mit ihm, die sind oft durch Stille gekennzeichnet. Also wenn du zum Beispiel an die Aufzugsszene in Episode 2 denkst oder in Episode 15, da haben die ja auch eine längere Szene zusammen. Und das, sagt sie, symbolisiert so die unüberwindbaren Differenzen und die Entfremdung, die er eben ja in der Beziehung zu seinem Vater spürt.
Ich glaube, diese These, dass sich die gesamte Musik auf Shinjis Bezug zur Welt bezieht, könnte auf einen sehr, sehr eindeutigen Hinweis basieren. Und zwar das Lied, für das ich dich gescholten habe, das du hörst, zum Vergnügen, das hat ja Lyrics.
Ja.
Und diese Lyrics an der Stelle sind sehr bezeichnend.
Total. Sie hat auch noch ein weiteres Argument dafür, denn diese Themes, die entwickeln sich ja im Laufe der Serie auch noch weiter, weil Shinjis Beziehung sich zu den Charakteren ja auch irgendwie weiterentwickelt. Und wenn wir uns da die Rei-Themes angucken, da gibt es ja drei davon, Rei 1 ist ja, wie gesagt, eher so kühl und mysteriös und Rei 2 hat aber so einen viel optimistischeren und wärmeren und fast romantischen Grundton, was eben dann aufkommt in Folge 6, meine ich. Aber da komme ich dann später nochmal dazu. Und der Asuka-Theme, das fand ich auch ganz interessant. Ich dachte immer, ja gut, das wird nur einmal gespielt, weil halt so zur Charaktereinführung. Aber sie betont es halt hier, dass der Asuka-Theme nach Episode 9 nie wieder benutzt wird, weil Shinji eben nachts in dieser Szene, wo sie sich neben ihn legt, hinter ihre Fassade blicken konnte und dieser Theme sozusagen nicht mehr passt zu ihr, weil sie nicht mehr fremdartig ist und weil sie aber auch nicht mehr so rein dieses fröhliche Mädchen ist.
Ja, sehr cool.
So, und ich liebe ja Toplisten, ne?
Ich wollte gerade drauf hinaus. Du wolltest ja auch noch deine Top 5 vorstellen.
Ja, meine Top 5 von den Soundtracks vom Score sozusagen aus den Episoden 1 bis 14 nur, weil ich konnte tatsächlich, also ich hätte eine viel längere Liste machen müssen, wenn ich das auf die ganze Serie hätte beziehen müssen und ich dachte, dann machen wir das lieber am Ende nochmal, da muss ich jetzt auch nicht vorgreifen. So, und auf Platz 5 ist bei mir das Rizko-Theme. Das klingt nämlich so schön leicht und flüchtig und ist so positiv konnotiert. Da hören wir ja nur Akustik, Gitarre und Klavier. Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass das oft in Szenen vorkommt, in denen nur Erwachsene miteinander interagieren, so nach Feierabend. Das sind eher so entspannte Szenen. Und die sind einfach so frei vom Stress, der in den Action-Szenen herrscht.
Nach Barmusik, genau, klingt das auch genau. So ein bisschen. Bar und Feierabend. Ich habe jetzt extra keine Liste, aber Rizko ist bei mir auch in den Top 2, 3. Das ist bei mir auch mit ganz, ganz oben.
Sie schreibt hier in ihrer Masterarbeit nämlich auch was zu den einzelnen Songs, also zu einigen einzelnen Songs, zu diesem hier eben auch, weil der was Besonderes hat, weil der hat gar keine richtige Melodie. Und das finde ich ganz schön, wenn man das wieder auf die Beziehung zwischen Shinji und Rizko so runterbricht, denn das symbolisiert so Shinjis Schwierigkeit, den Charakter von Rizko wirklich zu begreifen, weil die selten was Persönliches verrät. Die sagt ja sogar später in einer Episode, dass sie sich selbst für total uninteressant hält und deswegen sich nicht zum Objekt einer Konversation macht. Und Shinjis Beziehung zu ihr basiert halt auf diesen flüchtigen Konversationen im Hauptquartier und Misatos Ausführungen zu ihrer Freundschaft mit Rizko. Und ich finde, das repräsentiert das Theme sehr, sehr gut.
Mhm.
Auf Platz 4 ist A Crystalline Night Sky. Das ist ein Song, der nur an einer einzigen Stelle in der gesamten Serie gespielt wird, nämlich in Episode 6 vor dem Kampf mit Ramiel. Und der Song besteht so aus Klavier und Streichern und Blasinstrumenten. Und dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Das ist einfach eher nur so, oh, ich finde das einfach so schön, weil das die Ruhe vor dem Sturm perfekt einfängt, meiner Meinung nach. Und das hat aber auch durch seinen repetitiven Charakter etwas Hypnotisches und Geheimnisvolles. Und deswegen mag ich das Stück sehr, sehr gern. Auf Platz 3 habe ich Both of You Dance Like You Want to Win. Das hören wir ja nur in Episode 9 während des Kampfes gegen Israfel. Dieses Stück ist ein Sonderfall, weil der enthält sowohl diegetische Musik, weil der ist ja für uns Zuschauer zu hören, aber Asuka und Shinji hören die Musik während des Kampfes eben auch, um die Bewegung darauf abzustimmen. Aber die Montage ist halt komplett mit der Musik unterlegt, ohne Umgebungsgeräusche, deswegen ist die halt auch für uns. Und ich finde, nachdem wir diese Folge auch besprochen haben und ich zuerst so ein bisschen mag ich nicht wahr und nach unserer Besprechung dann aber doch relativ begeistert, würde ich sagen, dass die audiovisuell zu den allerbesten Szenen in der gesamten Serie gehört. Deswegen gehört dieser Song hier auch in die Top 5.
Hört, hört.
Auf Platz 2, Decisive Battle. Das ist die Kampfmusik in den Episoden 6, 8 und 11 in den Kämpfen gegen die Engel. Und das ist eine sehr bombastische, orchestrale Komposition mit einer ziemlich guten Steigerung, wie ich finde. Und die wird oftmals in der Serie auch nur so angedeutet oder noch weiterentwickelt. Und besonders muss ich da hervorheben, um schon mal vorzugreifen, die Variation namens Normal Blood, die in meiner Lieblingsepisode 18 im Kampf gegen den Engel gespielt wird. Und da nicht nur die Brutalität des Engels unterstreicht. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
So, und auf Platz 2, Raid 2. Das ist nur in Episode 6 zu hören, nach dem erfolgreichen Kampf gegen Ramiel, als Shinji Reis Entry Plug öffnet und sie zum Lächeln bringt. Mhm. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, dass es sehr stark im Kontrast steht zu Ray 1, weil es eben sehr warm und herzlich und romantisch klingt, die nur durch Streicher vorgetragen wird und man hat noch so ein Klavier im Hintergrund und auch so ein leises Schlagzeug. Ich finde es so schön, erstmal, weil es eine total schöne Melodie ist, aber auch, weil Shinjis ja gewandeltes Bild von Rei so ein bisschen dadurch transportiert wird, weil er sie in der Situation ja auch irgendwie anders sieht und versteht, dass sie sich gerade für ihn so ein bisschen geopfert hat. Also das Stück ist halt auch mit ihrer Opferbereitschaft repräsentiert. Und diese Konnotation, die wird dann noch in einem anderen Stück noch weiter intensiviert, das heißt Thanatos, das später in der Serie eingesetzt wird und meiner Meinung nach zu den besten der ganzen Serie gehört.
Mein Lieblingsstück ist, glaube ich, Ray 1, weil es, finde ich, die ganze Melancholie der Gesamtserie ganz gut widerspiegelt und weil es in so vielen tollen Szenen kommt, in denen Ray Monologe hat. Mhm. Und ich habe ja schon mal erwähnt, ich finde es auch gar nicht schlecht als Outro-Song, auch wenn OG Evangelion-Fans natürlich eigentlich den Fly Me to the Moon haben müssten, aber ich finde, es ist ein ganz guter Rausschmeißer.
Finde ich auch. Ich mag Ray 1 auch total. Ich habe es jetzt hier nicht mit reingenommen, weil das ist ja ein Stück, was auch in ganz vielen Variationen nochmal vorkommt und auch in größeren Kontexten nur so angedeutet wird. Mhm. Und da gibt's ein Stück, das ist mein absolutes Lieblingsstück. Das ist allerdings ein Stück vom End of Evangelion Soundtrack, wo das auch nochmal drin verwurstelt wird. Und dann werde ich da nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir das zu gegebener Zeit irgendwann mal besprechen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir nach Evangelion, End of Evangelion durch sind, die Folge wird ja lang genug sowieso, aber dann können wir, glaube ich, ganz am Ende nochmal was über die Gesamtmusik machen, wenn wir lustig sind. Ein Stück wollte ich noch erwähnen, weil ich diese Woche gegenüber Christiane erwähnt habe und weil es auch zum Titel der Episode hier passt. Der ist ja im Original, ne, hatte ich ja gesagt, Tamashii no Za, der Thron der Seele. Tamashi ist im Gegensatz zu Kokoro, was ja eher so Herz und Spirit und Soul ist, so wirklich die Seele, so wie wir das auch sonst verstehen. Und es gibt ein so ein bisschen vergessenes Stück von Evangelion. Du hast ja jetzt eher über die Songs oder die Stücke aus dem Soundtrack von den ersten 14 Folgen geredet. Ein Song, der so ein bisschen vergessen ist, ist Tamashi no Refrain. Der wird gespielt am Ende vom ersten Teil von Death and Rebirth, also Death, der allerdings nicht bei Netflix ist und den auch keiner mehr guckt. Nein, andersrum. Der wird am Ende von Rebirth gespielt, weil Rebirth aber nur die ersten paar Minuten von The End of Evangelion ist und damals halt als so Teaser, als zweiter Teil dieses Kinofilms lief, guckt niemand mehr Rebirth. Deswegen heißt Death and Rebirth auch bei Netflix Death True hoch 2. Dieser Song ist aber sehr cool, sehr poppig, sehr J-Pop-mäßig, deswegen gefällt er mir eigentlich ganz gut. Und er wird vor allen Dingen gesungen von der Yoko Takahashi, die auch das Opening singt. Und, kleiner Fun-Fact, es gibt ein Cover von Baby Metal Und ich glaube, Leute, die sich für J-Pop und J-Rock und sowas interessieren, kennen den Song fast heute eher als Baby-Metal-Song als Evangelion-Song.
Okay.
Aber packen wir auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch beide Versionen auch mal reinziehen. Weil wie gesagt, zu Rebirth kommen wir ja eh nicht, weil den keiner mehr guckt.
Richtig, ja. Man kann übrigens den ersten Evangelion-Soundtrack auch auf Spotify hören, die anderen allerdings nicht, leider. Aber wir können auch alle Songs, die ich hier irgendwie erwähne, die sind auf YouTube verfügbar und die können wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Und jetzt kommen wir zu einer meiner überhaupt Lieblingssachen in ganz Evangelion. Und zwar, wir kommen zu Reis Gedicht oder Reis Monolog oder was immer ihr dazu sagen wollt.
Ich würde es als freie Assoziation bezeichnen.
Auch schön. Auf jeden Fall die Stelle, wo Evangelion eine Ansage macht, wo es euch willkommen heißt zum zweiten Teil und wo signalisiert wird, dass Evangelion doch noch etwas ambitionierter ist als dieses Engel kommt, Engel wird besiegt Procedural, was wir bisher gesehen haben. Es wurde ja immer schon wieder angedeutet, dass Evangelion ein bisschen mehr vorhat und dass es sehr gut gemacht ist, haben wir hoffentlich auch herausgearbeitet in den letzten 13 Folgen. Aber hiermit geht's jetzt los, würde ich sagen.
Ja.
Es ist sehr lyrisch, sehr poetisch, sehr impressionistisch. Wir sehen im Grunde, ja, so Background-Artwork, das schon teilweise benutzt wurde. Teilweise ziemlich abstrakte Bilder von Sachen, die wir noch nicht so ganz zuordnen können, die sehr teilweise sphärisch und spirituell irgendwie auch so wirken, während er hier ganz große Sachen aufmacht. Sollen wir es einmal vorlesen vielleicht?
Ich habe das alles mitgeschrieben, ja, aber ich würde das tatsächlich eher Stück für Stück durchsprechen.
Im Spoilerteil dann?
Würdest du dann hier überhaupt irgendwas dazu sagen? Weil kann man dazu was sagen, ohne zu spoilern?
Also man muss es ja, wenn man so schaut, sowieso erstmal für das nehmen, was es ist und als die audiovisuelle Bombe, die es ist, hinnehmen. Und vielen Leuten ist auch gar nicht klar, dass hier alles in einem Kontext passiert und dass der Kontext hier wichtig ist. Das könnte ja auch für sich so als kleine Gedichtseinlage für sich stehen. Aber der Kontext ist hier schon interessant. Dazu kommen wir dann später vielleicht.
Ich kann es auch gern vorlesen, wenn du das gern hättest.
Lies es mal vor und wir reden dann, was es bedeuten könnte, im Spoilerteil.
Ich kann es aber nicht so schön wie Razor, muss ich dazu sagen. Also, Berge, die schweren Berge, sie verändern sich mit der Zeit. Der Himmel, der blaue Himmel, etwas, das wir nicht sehen können, etwas, das wir sehen können. Die Sonne, es gibt sie nur einmal. Wasser, etwas, das sich gut anfühlt, Commander Ikari. Blumen, viele der gleichen Sorte, viele, die ich nicht will. Der Himmel, der rote, rote Himmel, die Farbe rot, ich mag rot nicht. Fließendes Wasser, Blut, der Geruch von Blut, eine Frau, die nicht blutet. Menschen, aus roter Erde gemacht, Menschen, von Mann und Frau geschaffen, die Stadt, von Menschen geschaffen, Evas, von Menschen geschaffen. Was ist der Mensch? Etwas, das Gott geschaffen hat? Hat der Mensch den Menschen erschaffen? Alles, was ich habe, sind mein Leben und meine Seele. Entry Plug, das Gefäß der Seele, der Platz der Seele. Wer ist das? Das bin ich. Wer bin ich? Was bin ich? Ich bin ich, dieses Objekt bin ich, die Form, die ich angenommen habe. Dieses Ich ist sichtbar, aber ich fühle, dass ich nicht ich bin. Es ist sehr seltsam. Ich spüre, wie mein Körper dahin schmilzt. Ich erkenne mich nicht mehr. Ich verliere meine Form. Ich spüre jemanden, der nicht ich bin. Ist da jemand darüber hinaus? Ikari. Ich kenne diese Person. Major Katsuragi. Dr. Akagi. Meine Mitschüler. Die Pilotin von Einheit 2. Commander Ikari. Wer bist du? Wer bist du?
Es gibt so ein paar Stellen, die ich auch in der alten Übersetzung lieber mag. Über die Blumen sagt sie, glaube ich, so viele unnötige.
Ja, das finde ich auch viel, viel treffender.
Und die andere Stelle ist die alles was, Komma, so und so. Die Stelle ist mein ist das so und so. Also ist auch so ein bisschen lyrischer übersetzt. Ja, unglaublich eindrucksvoll, wenn man das zum ersten Mal sieht nach den ersten 13 Folgen und vor allen Dingen nach dieser super sachlichen Nacherzählung, ist das so total der Hammer, der hier auf einen zukommt. Das ist hier auch so ein bisschen der Litmus-Test dafür, ne? Entweder ist man dann hier absolut an Bord oder man wird Probleme haben mit der zweiten Hälfte.
Ja.
Und vor allen Dingen mit dem Ende. Wir werden dann aus diesem Gesicht, das du gerade vorgelesen hast, rausgeworfen in die Realität zurück und zwar zu einem Test, der gerade stattfindet und der wichtig ist für diesen Kontext, denn Rei und Shinji haben Evas getauscht, um mal zu gucken, was damit geht. Und interessanterweise interessiert niemanden, wie Askal das machen würde. Reyes in Evangelion 1 und das läuft normal, weil natürlich, Kontext später im Spoilerteil. Askal ist in Evangelion 2 und das läuft normal, weil natürlich, aber das überrascht auch keinen. Dieser Test hat aber auch damit zu tun, das sogenannte Dummy-System weiterzuentwickeln. Beim Dummy-System kann man sich denken, das ist dieses Autopilot-System, was wir schon mal erwähnt hatten. Interessant ist, dass Maya hier sagt, ja, hier, ich respektiere sie und alles, aber Dummy-System finde ich nicht cool.
Ich frage mich da wirklich, wie viel sie weiß. Ob sie wirklich die Befugnis hat, zu wissen, was das Dummy-System bedeutet, was da genau hergestellt wird. Weil wenn sie das nicht wüsste, kann ich ihren Einwand nicht so richtig verstehen. Weil eigentlich, müssen wir noch meinen, ist das was Gutes, wenn Dummies statt der Kinder die Evangelion steuern.
Ich glaube, sie weiß nur, welches Ergebnis ein Dummy-System bringen würde. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was dahinter steht. Aber ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Das ist eine dieser Sachen, da kann man das eine und das andere denken.
Ja.
Und Rizko hat hier wieder einen der besten Sätze, was ich fast jede Folge sage, seinen Prinzipien treu zu bleiben, kann wehtun und es den Umgang mit anderen erschwert. Das lernen sie, sobald sie sich zum ersten Mal die Hände schmutzig gemacht haben. Das ist eine so große Finsternis hier.
Ja, also die Netflix-Übersetzung, die ist ja noch ein bisschen anders und da sagt sie, das lernen sie, sobald sie sich schmutzig gemacht haben, was einfach nochmal eine viel krassere sexuelle Komponente hat, die bei Hände schmutzig machen eigentlich nicht so da ist.
Ich habe das jetzt nur paraphrasiert. Das ist jetzt keine genauere Übersetzung aus dem Japanischen gewesen. Aber ja, finstere Machenschaften und die Leute, die darin verwickelt sind und was es ihnen antut. Asuka nervt Shinji so ein bisschen übers Com-System. Und hier ist dann auch so ein kleiner Animationsfehler. Weil hier wird angezeigt, dass Shinji aus Eva 1 funkt. Und das stimmt natürlich nicht, weil er natürlich im Moment in Eva 0 sitzt. Und ja, das funktioniert nicht so gut. Da hat Evangelion 0 mal wieder keinen Bock drauf. Hier wird dann von psychischer Kontaminierung gesprochen und ihm erscheint so eine crazy aussehende Rey, während er versucht, mit Eva 0 zu synchronisieren. Und dann bekommen wir so ein bisschen recycelte Animationen aus den anderen Berserker-Momenten von Eva 0. Und ja, die Leute sind sich nicht ganz so sicher, was hier vor sich geht. Hier werden verschiedene Sachen angeboten. Entweder Eva versucht, Shinji zu absorbieren oder abzustoßen. Oder versucht Null Rey zu töten oder versucht die Einheit Rizko zu schlagen, wie sie dann später in ihren Gedanken noch formuliert und spekuliert. Aber auf jeden Fall endet das wieder damit, dass Shinji im Krankenhaus landet und diese Zimmerdecke langsam wirklich, wirklich satt hat.
Ja.
Und da wandert für diese ganze Szene aber noch so ein bisschen von einer Radioshow mal wieder.
Oh, das finde ich so lustig, ne? Also
der Hund kann er, der zählen kann.
Ja. Der versteht Menschensprache und kann zählen.
Wobei das eher wunderbar, so ein bisschen so ein Karni-Trick ist.
Ja, 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 klar.
Ja, und Asuka riecht langsam einen Braten, würde ich sagen. Asuka ist alleine zu Hause, weil Misato offenbar mit aufräumen muss bei Nerv. Shinji ist im Krankenhaus und Asuka ist alleine zu Hause und merkt so langsam, nee, die Erwachsenen erzählen uns hier nicht ganz, was Phase ist. Und dann beginnt der große Mystery-Teil, würde ich sagen, denn wir bekommen eine Szene mit aus dem Büro von Gendo. Fuyutsuki spielt hier Shogi, das ist, kennst du das?
Kenne ich nicht.
Das ist japanisches Schach und das basiert tatsächlich auch wie unser Schach auf, ich glaube, dieser indischen Urversion von Schach. Da hast du auch zwei Seiten und da hast du so diese kleinen Blättchen mit verschiedenen Kanji drauf und da ist dann zum Beispiel der silberne General und der Speer und sonst was. Und dann schiebst du die so nach vorne und wenn du ganz am Ende bist auf der anderen Seite, dann kannst du die umdrehen und dann sind die befördert und dann können die mehr. Genau wie das mit dem Bauern und der Dame hier. Ja, Fuyutsuki wettert hier so ein bisschen gegen den Rat, aber dass Gendo sich doch trotzdem besser aus strategischen Gründen nicht zu sehr mit Seele anlegen soll. Weil wie gesagt, die haben halt sehr viel Einfluss. Aber Nerv hält hier wohl alle wichtigen Elemente oder Karten, wie es hier heißt, in der Hand. Das heißt, dass er ist so ein bisschen cocky, was das angeht. Und angeblich läuft alles nach dem Szenario von den beiden Verschwörern hier. Und dann kommen noch zwei wichtige Sachen, die erwähnt werden wieder. Das Projekt Adam sei on track. Adam, wie gesagt, der Embryo, den wir gesehen haben, aber den wir auch mittlerweile mit dem Weißen Riesen aus der Antarktis aus dem Jahr 2000 vom Second Impact in Verbindung bringen. Und dann fragt Fuyutsuki noch nach der Longinus-Lanze. Und hier sind gleich mehrere interessante Sachen, denn wir haben euch ja versprochen, falls die eine Sache nochmal wiederkommt, sagen wir euch Bescheid. Und das ist die Sache. Als Gendo und Fritzki am Südpol waren vor einigen Episoden und da mit diesem Flugzeugträger dieses längliche Paket abgeholt haben, das eingewickelt war, das war die Lanze. Daraus können wir natürlich uns denken, dass die auch irgendwie beteiligt war am Second Impact. Mhm. Und geborgen werden musste aus dieser roten Hölle. Was hier aber viel unheimlicher ist, dass ja die Mission, die wird von Rey gerade ausgeführt. Und dann sehen wir Rey im Keller von Seele, im Terminal Dogma. Das ist ganz, 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 ganz unten. Wo sie mit einer riesigen roten Lanze in Eva sitzt und einen Gang hinuntergeht. Was irgendwie ziemlich finster ist und mysteriös. Dass Rey hier in die finsteren Machenschaften von Gendo verwickelt ist, viel mehr, als wir bisher gedacht haben. Das ist ein zerschmetternder Abschluss für diese Folge.
Hm.
Zur damaligen Zeit in den 90ern, wo Akte X, wo da auch noch die ganzen Fragen nicht beantwortet waren, wurde das auch oft damit verglichen.
Okay.
Weil du ja auch nie wusstest, was da Phase ist bis zur letzten Staffel, weil die das ja, weil die auch ehrlich gesagt keinen Plan hatten. Ja, und hier hast du diese ganzen mysteriös klingenden Angelegenheiten, die so langsam anfangen, in Reihe zu fallen. Aber bevor wir zum Spoiler-Teil kommen, hätte ich hier noch was im Angebot. Und zwar ein Interview aus dem Anime- und Manga-Magazin June, das ist ein japanisches Magazin, das Hideaki Anno gegeben hat, zu dieser Folge speziell und auch zu seiner Depression und seinen Suizidgedanken. Leider. Also ich habe das euch für euch übersetzt, damit dass ich das nicht wieder auf Englisch vortragen muss, für diejenigen von euch, für die das so ein bisschen schwer ist. Ironischerweise habe ich mich ja vor ein paar Folgen auch darüber aufgeregt, über diese stille Post-Second-Hand-Übersetzung von Netflix. Aber die englische Übersetzung, die ich hier habe, die hatte auch Links zu den Original-Screenshots aus diesem Magazin, die haben aber nicht mehr funktioniert. Deswegen, sorry. Das ist jetzt hier leider auch eine Secondhand-Übersetzung, die ihr bitte mit so ein bisschen Vorsicht genießen müsst. Und vor allen Dingen so ein paar Begriffe, die hier über Mental Health gehen und psychische Begriffe, die würde man wahrscheinlich auch heute im japanischen Kontext anders verwenden, nur damit ihr Bescheid wisst.
Okay.
Mhm. Aber ich lese es mal eben vor. Es ist nicht alles, aber ich habe da ein bisschen was gekürzt, dann sage ich Bescheid. Also es ist aus dem August 1996, da ist Evangelion die Serie schon abgelaufen, aber es ist ein Jahr, bevor die Filme rauskommen. Also Death and Rebirth und End of Evangelion. Anno sagt, ich hatte vor, die Serie in der ersten Hälfte der Folge zu recappen. Als ich zur zweiten Hälfte kam, hatte ich schon lange vergessen zu erforschen, was für eine Person Rey ist. Deswegen war es wichtig, sie zu entwickeln. Das Drehbuch zur 16. Folge war schon vorher geschrieben. Ursprünglich hatte ich ein Szenario geplant, in dem Shinji ersten Kontakt zum Engel aufnimmt, aber ich habe es nicht hinbekommen. Im Originalkonzept sollten die Sprache verschiedener Länder, die Schreie verschiedener Tiere und unterschiedliche Geräusche auf dem Bildschirm erscheinen, aus denen der Engel dann Japanisch auswählt. Dann gibt es ein lautes Geräusch, ein Bild füllt plötzlich den Bildschirm aus und der Engel fragt Shinji, ob dies die richtige Gedankensprache oder das richtige Gedankenmuster sei, von wo aus es angefangen hätte. Dann sagt er ein bisschen was über die Folge 16, wo ja sowas ähnliches mit Shinji in Isolation und im Engel passiert und was über später, was ein Spoiler wäre, deswegen lasse ich das aus. Es geht dann aber weiter. Was Rey angeht, war ich komplett blockiert. Ich konnte überhaupt nicht schreiben. Mein Vorhaben war, Rey schizophren zu machen, aber als ich anfing zu schreiben, fiel mir überhaupt nichts ein. Dann dachte ich, man müsste selber verrückt werden, um etwas Verrücktes zu schreiben. Ich habe einen Freund konsultiert, der mir eine Ausgabe von Besatsu Takalajima lieh. Das ist so eine Art, sowas wie Reader's Digest, könnte man glaube ich sagen, so halb Magazin, halb Buch. Freund konsultiert, der mir die Ausgabe lieh, die sich mit mentalen Krankheiten befasste. Es war einfach und vernünftig zu lesen, sagt Anno lachend. Aber gefunden habe ich darin ein von einem Verrückten geschriebenes Gedicht, das extrem gut war. Das hat einen starken Eindruck auf mich gemacht, als wäre ich zum ersten Mal nah dran. Ein Gefühl wie ein Licht, das auf die Spitze eines Messers glänzt. Es waren mit Sicherheit nicht die Gefühle eines normalen Mannes. Das war gut. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, hat diese Kapazität bereits in mir geschlummert. Er lacht wieder. Es ist verrückt zu glauben, dass das Geschriebene eines Verrückten von hoher Qualität wäre. Ich las das Gedicht und wurde von Bildern überflutet und war in der Lage, Reys Monolog in einer Sitzung zu schreiben. Dann kommt wieder ein ausgelassener Absatz und jetzt geht's weiter mit, wie er sich nach der Fernsehserie gefühlt hat. Nach der Ausstrahlung der Fernsehserie ging es mir schlechter und schlechter. Ich ging zu einem Arzt und habe in aller Ernsthaftigkeit über meinen Tod nachgedacht. Es war, als wäre ich völlig leer, ohne Bedeutung für meine Existenz. Und die geringste Übertreibung habe ich alles in Evangelion gesteckt. Nachdem es zu Ende war, realisierte ich ernsthaft, dass nichts mehr in mir übrig war. Als ich den Arzt fragte, sagte er, das ist eine Identitätskrise. Es war, als hätte ich schlechtes LSD genommen. Erstaunlich, dass sie arbeiten konnten, ohne auf Medikamente zu sein. Ja, da fühlte ich mich schon sehr froh drum. Er lacht wieder. Um herauszufinden, ob ich wirklich sterben wollte, ging ich auf das Dach des Gainax-Gebäudes, steckte einen Fuß heraus und wartete darauf, die Balance zu verlieren und nach vorne zu fallen. Ich tat es, um herauszufinden, ob ich sterben will oder weiterleben möchte und dachte, wenn ich wirklich sterben will, sollte es hier passieren. Und wenn nicht, trete ich einen Schritt zurück. Nun, es hat nicht zu meinem Tod geführt und hier bin ich jetzt. Danach ist die Übersetzung leider so ein bisschen schwammig. Dann geht es noch einen Absatz darüber, wie er die ganze Zeit nur bei der Arbeit ist und zu Hause Panikattacken bekommt und dann doch wieder zurück ins Büro geht. Allerdings ist hier nicht ganz klar, deswegen hätte ich gerne das Original gehabt, ob es da immer noch um seine Zeit während der Serie geht oder ob er hier schon an den Kinofilmen arbeitet. Aber offensichtlich ist er hier auch nicht in allerbester Verfassung. Möchtest du dazu was sagen als Psychologin?
Also dein Disclaimer am Anfang, der bezog sich wahrscheinlich auf die Wörter wie verrückt und so weiter. Ich meine, schizophren, das ist ja was, was immer noch heute benutzt wird. Mhm. Man würde wahrscheinlich eher von psychischen Störungen anstatt mentalen Krankheiten sprechen, aber das sehe ich jetzt nicht so problematisch an. Ich finde es tatsächlich erstaunlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass er dieses Buch, auf das er sich bezieht, erst nach dem Abschluss der Serie bekommen hat.
Nee, also es hat ihn inspiriert, diesen Monolog zu schreiben.
Ach so, und das Interview war nur nach dem Ende.
Das ist jetzt hier, genau, das Interview aus diesem Manga-Magazin nach Serienende. In dem Absatz, den ich danach ausgelassen habe, sagte auch noch was dazu, dass Leute ihm vorgeworfen hätten, dass der Rei-Monolog hätte sie an ein berühmtes Gedicht erinnert. Und dann wollte er mit dieser Geschichte klar machen, nee, was ganz anderes hat ihn inspiriert. Und zwar dieses Gedicht von diesem Verrückten, wie er gesagt hat.
Okay. Ja, das ist dann wesentlich plausibler, dass er das auch während des Schaffens der Serie schon gelesen hat und sich tiefergehend mit psychischen Störungen auseinandergesetzt hat und so weiter, weil das ja im Verlauf der Serie auch immer weiter thematisiert wird und man auch merkt anhand der Terme, die da benutzt werden und anhand der Namen der Stücke auf dem Soundtrack und so, dass er sich da schon in eine bestimmte Richtung auch stark eingelesen hat. Deswegen klingt das für mich erstmal alles sehr plausibel.
Ja, ich glaube, ein Grund, warum Evangelion ab der zweiten Hälfte besonders so ansprechend ist für viele Leute, ist, weil es so tatsächlich intim vertraut mit so depressiven Gefühlen auch umgeht und nicht nur gut recherchiert wirkt, was das betrifft.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, deswegen gibt es so viele Leute, die da so eine Verbindung zu haben, obwohl das alles so kompliziert wird ab diesem Moment. Und selbst Anno hat in einem anderen Interview mal gesagt, dass er total überrascht ist, dass Evangelion so populär geworden ist, weil doch alle Charaktere so furchtbar krank seien. Auch eins der bekannteren Zitate.
Aber ich meine, das ist ja auch das, was viele Menschen einfach fasziniert. Also dieses Gefühl, da drückt jemand was aus, was der definitiv durchlebt hat, weil das geht mir ganz genauso. Und das sind ja meistens dann die Werke, die einen ganz besonders berühren und die einem besonders viel bedeuten.
Aber ich glaube auch gerade deshalb, weil er eben nicht aus dieser Mitleidssache über dieses Thema schreibt und Shinji hier nur als armes Würstchen darstellt, der uns leid tun soll, sondern dass er mit Shinji wegen dieses Selbsthasses auch so unheimlich hart ins Gericht geht.
Ja.
Und ich glaube, das macht es hier so interessant auch.
Auf jeden Fall. Das ist ja dann auch wieder was, womit viele Leute dann relaten können, ne?
Ja, absolut. So, wollen wir dann mal vielleicht unseren kleinen Spoilerteil anfangen?
Ja, bitte.
Okay. Leute, ab hier ist nichts mehr heilig. Falls ihr nächste Woche lieber weiter im Text machen wollt und noch ungefähr 5 Folgen warten könnt, bis es dann wirklich erwähnt wird alles, sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Lauft uns nicht weg oder lauft uns jetzt mal kurz weg und wir hören uns beim nächsten Mal. Und der Rest kann jetzt hier bleiben oder wenn es euch komplett egal ist. Aber es geht jetzt einmal um den Kontext von Reis Monolog und was das hier bedeuten könnte. Und vielleicht fange ich mal, um das Ganze in Gang zu treten, mit dem Opening Fact an. Mhm. Denn in der zweiten Hälfte des Openings sehen wir eine sehr interessante Abfolge von Bildern. So, das sind mit die kürzesten Frames, so ab 1,19. Da sehen wir erst ein Bild von, also das sehen wir genau nach den Bildern vom Second Impact, sehen wir ein Bild von Rei nackt mit einem Schluck Wasser neben sich. was später noch wichtig ist. Danach sehen wir ein Bild von, was wir später rausfinden, ist Yui Ikari, die Mutter von Shinji. Und danach sehen wir die demaskierte Evangelion 1-Einheit aus der Folge 2, wo die Panzerung abfällt. Interessanterweise alles Charaktere, die von einer Synchronsprecherin gesprochen werden, nämlich Megumi Hayashibara, die spricht Rei Ayanami, die spricht aber auch Yui und die ist auch für den Schrei von Evangelion 1 verantwortlich, auch wenn das natürlich nicht ganz so eindeutig zu hören ist. Und was ist der Grund dafür, Christiane?
Tja, der Grund dafür ist, dass Rei ein Klon von Yui ist. Und, das geht ja noch weiter.
Ja.
Das, soll ich den anderen Klopper jetzt auch schon gleich raushauen?
Ja, müssen wir, darum, das ist ja wichtig für den Kontext, über den wir jetzt sprechen wollen.
Ja, dass Evangelion 1 die Seele von Yui beinhaltet, das meinst du?
Das
aber
meine
es geht
ich.
Ja auch noch darum, das meinst du? Okay, dann sage ich das andere noch nicht.
Ich meine, wir haben es ja schon oft angedeutet und es wurde ja auch schon in der Serie oft sehr, sehr deutlich telegrafiert, dass hier irgendwas am Laufen ist, dass Shinji eine gewisse Verbindung hat zu Rei, dass Evangelion 1 nicht nur eine Sonderstellung hat, sondern auch ohne Interface reagiert hat in der ersten Episode, um Shinji zu beschützen. Und die ganze Mutterleib-Sache ist nicht nur im übertragenen Sinne gemeint, sondern buchstäblich. Und das ist hier jetzt wichtig für das
Austauschexperiment.
Für das Austauschexperiment von, ja, fangen wir erstmal an mit Rei. Rei sitzt in Eva 1 mit dem Körper der Frau, deren Seele in Evangelion 1 schlummert. Das macht das schon sehr kompliziert.
Ja, und das meinte ich mit, da fängt irgendwann der Kopf an zu rauchen, wenn man das alles durchdenkt.
Aber es ist ja noch was, was hier kompliziert ist. Denn Rei trägt ja auch die Seele von Lilith mit sich, was wir noch gar nicht erwähnt haben.
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus.
Und Evangelion 1 ist wiederum der einzige Klon von Lilith und nicht von Adam, wie alle anderen Evangelions. Das heißt, hier ist so ein, wie du es mal gesagt hast, so ein Puzzlestück der Seelen am Laufen.
Ja.
Was sich dann wiederum auf Reis Monolog bezieht mit dieser anderen Identität, die hier von hinten noch rauskommt oder mit der sie sich hier abgeben muss beim Synchronisieren und die auch irgendwas mit ihr zu tun hat und sie fragt sich, wer sie ist und sie macht diese Assoziation von Einzigartigkeit und Austauschbarkeit auf, weil hint, hint, es gibt nicht nur einen Klon von Ayanami. Das verursacht diese mega komplizierten Gefühle in diesem Moment.
Aber um das nochmal ganz konkret runterzubrechen, auch warum die Synchronisation hier so gut funktioniert. Einfach nur, damit wir das nochmal klar haben für alle, die vielleicht da noch nicht so ganz durchblicken, was ich total verstehen kann.
Mhm.
Also, Eva 01 ist ein Klon von Lilith, wo wir bis dato, wenn wir die Serie gesehen haben, noch nicht genau wissen, wer oder was das sein soll.
Gegenstück zu Adam, mehr oder weniger.
Gegenstück zu Adam, genau. In Evangelion 01 ist außerdem noch die Seele von Yui Ikari, Shinjis Mutter. In Rei wiederum, oder Rei ist der Klon des Körpers von Yui und trägt die Seele von Lilith in sich.
This shit is so fucked up.
Hat aber auch noch eigene Seelenanteile. So. Sie ist auch noch eine eigene, eigenständige Persönlichkeit, so ist das nicht.
Das ist ja das Problem, dass sie auch trotz dieser ganzen Pläne, die man mit ihr hat, auch eine eigene Person geworden ist durch die Jahre, die sie existiert. Und die
genau.
Interaktion, die sie mit Shinji hat zum Beispiel.
Richtig. Und das heißt, wenn Rei sich jetzt in Einheit 1 setzt, sind sozusagen Körper- und Seelenteile wieder vereint. Deswegen funktioniert die Synchronisation. Und Shinjis Synchronisation mit Einheit 1 funktioniert natürlich, weil die Seele seiner Mutter in
weil Mami, genau.
der Einheit drin ist.
Und man kann auch noch spekulieren, dass in Eva 0
da wollte ich jetzt, ja genau.
Oh mein Gott, das wird so kompliziert. Dass Rei so gut auch synchronisieren kann, weil in Eva 0 auch vielleicht, wahrscheinlich, ein Stück der Seele von Lilith drin steckt, weil die nämlich auch seelenmäßig fragmentiert wurde, aber das wird nur visuell angedeutet und durch den Fakt, dass wir eine Mutterseele brauchen, mit der wir synchronisieren.
Okay, das ist natürlich mega interesting, weil ich habe da eine andere Theorie gelesen. Also du hast ja gerade schon angedeutet, man kann das so sehen, man kann das aber auch ganz anders sehen. Und ich würde diese andere Theorie tatsächlich eher bevorzugen. Dass, also um das nochmal klar zu machen, ein Evangelion kann nur funktionieren, wenn dort eine menschliche Seele implementiert wird. Deswegen muss irgendeine menschliche Seele in Eva 00 sein.
Menschliche Seele würde ich nicht sagen. Ich würde sagen Seele generell.
Okay, so sagen wir Seele generell.
Oder vielleicht auch nur im besten Fall. Vielleicht hilft das auch nur. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich.
Ja, genau. Und da in, also da wir ja ein Muster sehen, dass offenbar die Seele der Mutter da irgendwie ganz hilfreich sein kann, könnte man sich fragen, gut, wer ist denn da in Eva 00? Wenn denn Rey ein Klon ist, hat sie ja keine Mutter. Und die Theorie, der ich jetzt anhänge oder die ich relativ überzeugend finde bis dato, ist, dass dort die Seele von der ersten Iteration von Rey drin ist, die wir später in der Serie auch noch sehen, die natürlich auch wieder Teile von Lilith in sich trägt.
Hm.
Was plausibel macht, warum Eva 00 Shinji abstößt, weil, naja, wenn die Seele von Rey 1 drin sitzt und Rey 2 ist die Pilotin, dann kommt ja eins und eins zusammen. Deswegen ist das wahrscheinlich irgendwie angenehm, wenn das sozusagen total synchron ist. Und sobald irgendwer anders reinkommt, der vielleicht auch irgendwelche Gene und so teilt, ist völlig egal, es passt dann auf jeden Fall nicht mehr.
Also erstmal, das mit der Rey geht, glaube ich, nicht, weil es gibt immer nur eine Rey-Seele. Die anderen, die Seele wandert dann ja immer.
Ja, es wird aber auch spekuliert, dass diese Seele auch fragmentiert ist und deswegen immer Teile der Seele zurückbleiben, unter anderem im Evangelion 00, weswegen sich die Persönlichkeit von Rey 1, 2 und 3 auch wieder ändert.
Ja, aber ich glaube, das hat mehr zu tun damit, mit der Zerstörung von was anderem später, und dass Rey so gut synchronisieren kann, ist auch dadurch bedingt, dass sie ja teilweise auch was Engelmäßiges ist, ihr Körper.
Ja.
Und dass das wahrscheinlich dann auch nice ist.
Ach Gott, ey. Ja, wir müssen da nochmal drauf zurückkommen, glaube ich.
Ja. Aber so als Einschub, warum dieses Gedicht hier so wichtig ist oder so interessant. Und by the way, bis auf eine weitere Szene, wo das mehr oder weniger gesagt wird, dass das so ist, also von diesem Klon-Reveal, mehr wird dazu auch nicht gesagt. Das heißt, das sind dann die beiden Infoteile, die wir dazu haben, mehr oder weniger. Es gibt zwischendurch immer noch so ein paar Andeutungen mit Shinjis Gefühlen zu Rey und wie kompliziert das ist. Aber ja, das ist so das Level von Andeutungen, mit denen wir hier arbeiten müssen.
Mhm.
Aber wir erzählen das auch noch mal alles, wenn es dann soweit ist, für alle, die jetzt nicht gehört haben.
Auf jeden Fall. Ich würde aber auf diesen Monolog gerne noch ein bisschen weiter eingehen, weil da, glaube ich, noch mehr drin steckt.
Ja, die Frau, die nicht blutet, ist interessant zum Beispiel. Meinst du das?
Ich meine auch noch mehr. Ich kann auch mal von oben anfangen.
Mach mal.
Also, das Erste, was mir so aufgefallen ist, war die Sonne. Es gibt sie nur einmal. Und es gibt eine Person in Evangelion, die mit der Sonne assoziiert ist, und das ist Asuka. Und Asuka gibt es im Gegensatz zu Rey tatsächlich nur einmal.
Rey ist mit dem Mond assoziiert.
Genau, genau.
Ja. Was auch noch ein plotmäßiges Ding ist, aber das sparen wir uns wirklich auf jetzt.
Ja, das kommt ganz am Ende, ja. Dann geht sie auf Wasser ein, etwas, das sich gut anfühlt, und dann kommt sie auf Commander Ikari, also etwas Angenehmes assoziiert sie offenbar mit Gendo Ikari, wie wir uns das aber auch schon denken können. Mhm. Und dann sehen wir die Blumen, viele von der gleichen Sorte. So many unneeded ist hier die Übersetzung, die ich schöner finde.
Mhm.
Und ja, da sehen wir halt sehr viele Sonnenblumen, halt auch aus der Folge 4. Viele Exemplare der gleichen Art, was auf ihr eigenes Dasein auch wieder anspielen könnte.
Mhm.
Dann sehen wir nochmal den roten Himmel. Rot ist die Farbe, die sie nicht mag. Und rot ist ja auch wieder ganz klar mit Asuka assoziiert. Und dann eben die Frau, die nicht blutet.
Rot ist auch die Farbe, die Anno nicht mag. Die Anno immer mit Schlecht und Weltuntergang und so in Verbindung setzt.
Mhm.
In seinen Sachen. Und ja, genau, die Frau, die nicht blutet. Ohne jetzt zu wissen, wie Lilith plotmäßig in Evangelion passt, aber wir hatten es ja schon erwähnt. Lilith ist die erste Frau von Adam gewesen, die nicht bei ihm unten liegen wollte beim Sex. Und die wurde aus der gleichen Erde geschaffen, aus der gleichen roten Erde wie Adam. Mhm. Deswegen war sie so erpicht auf Gleichberechtigung. Sie wurde dann aus dem Garten Eden geschmissen und hat in der Außenwelt mit Dämonen Kinder gezeugt, was dann die Menschen wurden. Und Eva wurde dann ja, wie war das? Eva wurde dann mit der Menstruation bestraft, oder war es Lilith schon für ihre Sache?
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall,
das
Bluten,
so.
Das Bluten kam dann auch irgendwo als Strafe daher natürlich.
Ich habe es aber hier auch eigentlich immer viel profaner verstanden, dass das eben auf die biologischen Besonderheiten von Rey anspielt, dass sie eben...
Dass sie auch nicht blutet wahrscheinlich.
Genau.
Weil sie als Klon wahrscheinlich zu albinomäßig ist, um sich fortzupflanzen oder so.
Ja. Vielleicht, ja. Ja, und dann geht's um die Menschen aus roter Erde gemacht und so, wo sie dann so ein bisschen sinniert über die Herkunft der Menschen und so weiter, was, glaube ich, zu diesem Punkt relativ konkret schon ist. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr so doll drauf eingehen, oder?
Nee.
Und also ich finde, dieser Monolog ist auch ganz schön, weil der so dreigeteilt ist. Im ersten Teil sehen wir halt so diese ganzen Impressionen und so, und das sind ja alles Bilder aus Shinjis Erinnerungen. Und der zweite Teil, das sind so eher abstrakte Bilder von Rey selbst und vom Mond. überraschenderweise. Und wo sie dann mehr so darüber sinniert, was sie selber ist, wo du auch gerade schon drauf eingegangen bist und so weiter, wo sie dann fragt, ob da noch jemand über sie hinaus in ihr drin ist. Und ja, das haben wir jetzt schon beantwortet.
Wir sehen ja neben den vielen Blumen auch noch wirklich so ein copy-pasted Image, wo sie sich fragt, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Und dann siehst du diese in die Unendlichkeit reichenden Rays, was so eher als, keine Ahnung, so als visuelle Metapher man hier erst verstehen könnte, aber es ist viel buchstäblicher gemeint, als man zuerst denken könnte. Und ja, das mit der Erinnerung aus Shinji, darüber habe ich ehrlich gesagt nie nachgedacht. Klar könnte es sein, weil sie ja hier in Eva 1 sitzt. Aber wenn, dann ist das eher so ein netter Nebeneffekt dafür, dass sie hier Sachen recycelt haben. Aber das ist so nett auch, dass sie auch so wenig gemacht haben, so oft in Evangelion. Und die kunstvollsten Sachen teilweise damit.
Das stimmt. Aber die Frage ist ja auch noch, wo kommt dieser Monolog eigentlich her? Sieht sie jetzt wirklich was, was sie kommentiert, oder überlegt sie einfach nur? Und ich habe das immer so interpretiert, dass sie wirklich, dass Gedanken in ihren Kopf kommen, die aber von Shinji sozusagen im LCL oder in der, was weiß ich, wie das alles aufgebaut ist, dort im Evangelion irgendwie hinterlassen wurden.
Ah, du willst das wieder viel buchstäblicher und konkreter haben als ich. Ja. Ich liebe es, dass es hier so ambivalent gelassen ist und dass es eigentlich mehr für uns ist, aber dass man, wenn man will, kann man da auch irgendwie so eine wissenschaftliche, es ist ein Echo von Shinji, Angelegenheit draus machen und die ganzen Bilder und Farben, die wir sehen, wenn jemand synchronisiert, ne, dann sehen wir ja auch dieses Schwarz-Weiß-Muster und den Regenbogen und das Glitzer, und ich nehme an, das passiert alles in diesen paar Sekunden.
Das kann gut sein. Aber du musst auch überlegen, was nicht gezeigt wird. Ich finde, das ist sowieso immer eine Überlegung wert, was wird jetzt eigentlich nicht gezeigt und nicht gesagt. Und sie könnten ja, wenn das jetzt wirklich total random wäre und nicht auf Shinji bezogen ist, dann hätte man ja auch Bilder einfügen können, die Shinji nie gesehen hat. Aber es bezieht sich alles auf Shinji. Auch die
Bilder von den anderen Mitschülern und so. Das stimmt, das sind alles, ja, eigentlich schon.
Deswegen, ja, ich mag den Gedanken einfach.
Da sieht man hier wieder die verschiedenen Persönlichkeiten durchscheinen von uns beiden. Aber ja, ich würde sagen, dazu sagen wir noch mal sehr viel mehr, wenn die Sachen konkreter angesprochen werden irgendwann.
Ich muss aber noch eine Sache ansprechen.
Oh, bitte.
Und zwar hast du ja gesagt, die Szene, wo Eva 0 außer Kontrolle gerät, wo wieder viele Szenen so recycelt wurden und so. Und die Theorie, die Rizko da aufstellt, da sie sich ja auch viel besser auskennt mit den ganzen Sachen, dass sie hätte getötet werden sollen von Eva 0. Da fragt man sich ja auch, wo kommt das denn her? Und da würde ich gerne, also wenn wir jetzt eh schon im Spoiler-Teil sind, möchte ich da gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Weil in dieser Folge halt was zu sehen ist, was ich total offensichtlich finde. Du erinnerst dich an die Szene, die sozusagen aus der Sicht von Eva 0 gezeigt wird, wie sie diesen Kontrollraum anschaut. Ne, wo Rei vorne steht und Misato oder so, keine Ahnung. Und Rizko steht ein bisschen weiter hinten. Und Rizko hat in dieser Einstellung braune Haare, nicht blonde Haare. Und ich glaube nicht, dass das ein Fehler in der Animation ist, weil ansonsten das ganze Outfit halt stimmt. Und da ist die Frage, warum sieht Eva 0 sie mit braunen Haaren? Was wieder eine Anspielung darauf ist, welche Seele sich in Eva 0 befindet. Und was eben auch wieder ein Indiz dafür ist, dass das die Seele von der ersten Reiteration ist. Rizko ist ja sehr davon überzeugt, dass, wie wir später sehen werden, was auch irgendwie plausibel ist, dass die erste Reiteration ihre Mutter gehasst hat, oder zumindest, dass es da gewisse Unstimmigkeiten gab. Und es gibt ja auch noch dieses absurde Love Triangle zwischen Gendo, ihrer Mutter, und ihr, wo Rei auch noch eine Rolle spielt. Also ich will das jetzt nicht alles so weit ausführen, aber diese Szene und die Überzeugung von Rizko, dass sie durch Eva 0 getötet werden sollte, ist für mich ein Indiz dafür, dass die Seele von Rei 1 sich darin befindet.
Nee, da bin ich immer noch nicht mit an Bord. Und das mit dem Fehler im Animationsding, das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber da kommen wir dann nochmal hin in der Flashback-Episode.
Okay.
Okay. Nicht, dass hier die Nicht-Spoilerinos zu viel verpassen.
Ja.
Alles klar, jetzt aber wirklich. Twitter, @track26pod findet ihr uns. Ansonsten E-Mail an track26podcast@gmail.com. Ich bin @firewalkwithme mit 2e am Ende bei Twitter. Und Christiane, du?
@christianeartig in einem Wort.
Ansonsten freuen wir uns über Feedback und E-Mails und Bewertungen bei iTunes oder wo ihr auch seid. Und lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Adios.
Tschüss.